Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen hier auf der Leipziger Buchmesse. Ja, dieses Thema, was wir heute hier besprechen möchten, Islam und Integration, hat gerade in den letzten Tagen doch an Schwung begonnen, obwohl wir dieses Thema ja schon weit vorher festgelegt hatten. Und dieses Thema begleitet, ich persönlich bin hier geboren und aufgewachsen, eigentlich schon ein Leben lang. Ich glaube, Sie als Imam auch. Vielleicht können Sie ganz kurz nochmal dazu sagen, Sie sind Imam der Ahmadiyya Muslim Jamaat, eine Reformgemeinde innerhalb des Islam. Können Sie etwas zu der Ausbildung und zu Ihrem Werdegang mal ganz kurz was sagen?
Also kurz dazu, dass ich in Pakistan geboren bin, aber meine gesamte Schulbildung und bin halt hier aufgewachsen und habe nach meinem Fachabitur islamische Theologie in Toronto studiert und bin seit ungefähr 5-6 Jahren bin ich in Deutschland tätig und seit den letzten 4 Jahren auch zuständig in Berlin für die Khadija-Moschee und die Leipziger Gemeinde und die Erfurter Gemeinde. Genau.
Ein ganz wichtiger Aspekt, gerade weil wir jetzt bei Ihrem Werdegang sind, ist ja auch die Tatsache, dass man auch Angst davor hat, dass Imame sozusagen aus dem Ausland einfach hierhin gebracht werden, hier sozusagen dann anfangen, sich irgendwie klarzukommen in der Gesellschaft. Sie haben einen etwas anderen Werdegang begangen. Meinen Sie, die Angst, die sozusagen vor diesen Imamen vorhanden ist, dass sie von einer anderen Kultur herkommen, ist diese berechtigt? Und inwieweit hat Ihnen dieses Aufwachsen hier in Deutschland bei praktischen Imamenarbeit geholfen?
Ich denke, das Grundlegende ist die Kommunikation. Wenn man miteinander kommunizieren kann und auch Meinungsunterschiede artikulieren kann und auch diskutieren kann, dann führt das schon dazu, dass man zumindest sich austauschen kann. Aber wenn die Sprache nicht da ist, dann kann man auch nicht das Vertrauen gewinnen, da kann man auch nicht seine Sichtweise erläutern und es führt grundsätzlich zu Missverständnissen. Deshalb ist es unserer Gemeinde auch sehr wichtig gewesen, dass Imame in Deutschland ausgebildet werden, was auch jetzt mittlerweile der Fall ist, seit 2008. Und die Imame, die dort ausgebildet werden, die können fließend Deutsch und können praktisch den ersten Schritt dazu machen, dass grundlegend eine Kommunikation stattfinden kann, dass man in die Moschee reinspazieren kann und verstehen kann, was eigentlich gerade gepredigt wird. Ja.
Ich meine, ich möchte nochmal zurückführen zu unserem Thema Integration. Dieses Thema ist ja eigentlich so seit 10, 15, maximal 20 Jahren etwas deutlicher sozusagen auf der Tagesagenda. Und immer mehr wird drumherum diskutiert. In letzter Zeit hatten wir jetzt ein bisschen wenig gehabt, wenig Debatte darüber. Plötzlich durch die Aussage des neuen Heimatministers ist es wieder aufgeflammt. Jetzt mal ganz direkt gefragt, was bedeutet für Sie Integration?
Also Integration bedeutet für mich, zur Gesellschaft beizutragen. Zum Wohle der Gesellschaft beizutragen, das kann durch in der Sicht sein, dass man hier arbeitet, hier Steuern zahlt, hier lehrt oder hier auch einfach in der Gesellschaft aktiv ist und in der Zivilgesellschaft auch aktiv ist und dazu beiträgt. Und das versuchen wir von Anfang an zu machen. Ja? Und ein grundlegender Aspekt ist da einfach, zum Beispiel das Einfachste ist auch, dass man sich um den Wohl oder das Wohl des Nächsten kümmert, des Nachbarn kümmert und sein Umfeld kümmert. Das allein ist schon auch ein großer Beitrag dazu, dass man dazu leistet. Zum Beispiel, aber um konkret auch ein Beispiel zu geben, wir haben zum Beispiel auch Mitglieder in unserer Gemeinde, die hier als Flüchtlinge gekommen sind und hier dann Deutsch gelernt haben, in die Uni gegangen sind, promoviert haben und an der Uni gelehrt haben und jetzt in der Industrie auch arbeiten, ne? Und das ist auch ein Beitrag zur Gesellschaft. Und also ich verstehe unter Integration, dass wir auf einer Ebene sind, wo wir auch wirklich der Gesellschaft was geben können.
Aber Sie stellen natürlich jetzt gerade die positiven Beispiele dar. Der Gesellschaft ist es ja nicht einfach so aufgefallen, dass wir in dem Bereich Probleme haben. Viele fühlen sich in ihren Stadtteilen plötzlich fremd, ja, gerade auch durch die neue Flüchtlingswelle, aber auch durch die Gastarbeiterwellen der 60er Jahre, 70er Jahre, gab es sozusagen diese Überfremdungstendenzen. Viele sehen sie sozusagen nicht wahrgenommen. Wie sehen Sie das als islamischer Theologe, dass diese Ängste dieser Menschen, die halt vor Ort leben und auf einmal eine Transformation ihrer Umgebung wahrnehmen?
Also die sind ja nicht immer unbegründet, ja, das ist ja sehr klar. Es gibt tatsächlich Probleme, also früher war ja die Diskussion immer darüber, die Türken und Integration, und jetzt ist es der Islam und Integration. Und wir haben ja ein grundsätzliches Problem in der muslimischen Welt, dass eine Diskrepanz zwischen der Lehre und der Umsetzung vorhanden ist. Und als islamischer Theologe ist es natürlich mein Anliegen und das Anliegen auch unserer Gemeinde, diese Diskrepanz zu beseitigen. Und das führt dann dazu, dass man natürlich bessere Beispiele hat, Vorbilder hat und einfach Leute hat, wo man anhand dessen Taten man gesehen hat, dass sie fähig sind, sich auch zu integrieren und zu der Gesellschaft beizutragen. Nur der erste Schritt dazu ist eigentlich überhaupt die Sprache. Und wenn die Sprache nicht vorhanden ist, dann ist da immer Raum für Missverständnisse, die dann immer wieder dann auch am alltäglichen eben auch Leute mit Migrationshintergrund auch immer wieder erfahren. Weil man immer davon ausgeht, oh, der kann bestimmt die Sprache nicht, ja. Und man beginnt praktisch einfach so und so entstehen dann halt weiter Missverständnisse.
Ja, Sie argumentieren ja, dass diejenigen, die, sagen wir mal, einen Mangel an Integration aufzeigen, so wie ich sie richtig verstanden habe, haben eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, was das Islamverständnis angeht. Aber viele derjenigen, die gewisse Dinge nicht mitmachen, beziehungsweise Dinge auch ablehnen, seien es als Schüler in der Schule, sei es im Arbeitsamt oder sei es bei der Arbeit, Sonderwünsche, was auch immer, all das, was geäußert wird, das wird doch oftmals auch von denjenigen dann mit dem Islam begründet. Und Sie sagen, ja, das ist, der Islam genau. Ist sozusagen nicht dran schuld.
Nee, das ist ja genau das, was ich damit meine, eine Diskrepanz zwischen den Taten und der Lehre. Es muss ja nicht, jemand, der sich auf den Islam bezieht, muss ja nicht unbedingt praktisch also einen richtigen Bezug zum Islam haben. Ich meine, der IS, der bezieht sich auch auf den Islam und übt Gräueltaten aus, ja. Also man versucht das zu legitimieren durch zum Beispiel den Islam, ja. Das macht der IS und das machen Leute, die extrem gesinnt sind. Leute, die praktisch den Islam nutzen, um sich abzukapseln, anstatt zur Gesellschaft beizutragen. Also man hat unterschiedliche Bezüge zum Islam. Auch Leute, die gläubig sind, können definitiv eine Diskrepanz zu der islamischen Lehre haben, weil eine Lesart des Islams vertreten wird, die für uns zumindest aus unserer Sichtweise theologisch gesehen völlig umstritten ist. Ja.
Aber wie äußert sich denn praktisch? Also könnten Sie vielleicht ein praktisches Beispiel geben, wo Sie sagen würden, da reagiert jemand über, ja, und ich meine, jeder fühlt sich ja, das ist ja das im Glauben ja immer sehr sicher. Ja. Er meint sozusagen, ja, dass von sich aus völlig korrekt zu machen. Das ist Ihre Sichtweise, dass richtig, es so ist. Ja. Also wie können Sie da vielleicht plakativ, beispielhaft das darstellen? Also
da sind eigentlich klare Beispiele, dass Leute, die sich die Theologie zunutze machen, öfters ein sehr schwarz-weißes Denken haben. Für sie ist Theologie oder der Islam etwas, was denen Halt geben soll. Und was Halt geben soll, muss wirklich klar und deutlich sein. Ansonsten gibt es keinen Halt. Und ein klares Beispiel dafür ist zum Beispiel, hat der Prophet, Friede sei mit ihm, er hat gesagt, man soll, wenn man Wasser zu sich nimmt, dann sollte man das entspannt sitzen tun, ja. Und dann gibt es Muslime, die das so auslegen, dass egal wo sie unterwegs sind, egal was ist, wenn sie was trinken möchten, auch wenn keine Sitzmöglichkeit da ist, gehen sie in die Knie, um Wasser zu trinken. Oder versuchen das so gut wie möglich umzusetzen. Wobei es dann aber auch Überlieferungen gibt, wo der Prophet beim Stehen und beim Gehen Wasser getrunken hat. Und Leute, die das machen, habe ich zum Beispiel einmal einfach die Überlieferung vorgelegt. Hier, schau mal, da gibt es auch diese Überlieferung. Was machst du jetzt? Und er sagt, nee, das geht gar nicht. Das ist überhaupt nicht möglich. Das kann keinen Widerspruch geben und das ist für mich unverständlich. Also sofort kommen dann halt Zweifel aus und auf und man kommt an die Grenzen, wo man merkt, okay, das ist doch nicht so einfach, wie man sich vorgenommen hat oder gedacht hat. Wobei es eigentlich aus meiner Sicht relativ einfach ist. Da, wo man die Möglichkeit hat, sitzen und entspannt Wasser zu sich zu nehmen, sollte man das machen. Da, wo es nicht möglich ist, kann man auch im Stehen trinken. Ja. Aber das ist das Typische bei denen, die wirklich ein schwarz-weißes Muster haben wollen. Dass sie Widersprüchlichkeiten nicht bereit sind, darüber auch nachzudenken. Das ist ein grobes Beispiel dafür.
Ja, aber es gibt ja auch so prinzipielle Dinge. Ja, also Sie haben gerade auch von Extremismus, Sie haben auch den Islamischen Staat gerade erwähnt, der, glaube ich, für viele sehr, sehr präsent ist. Ja? weil er natürlich sehr effekthaft auftritt. Die Frage ist natürlich an der Stelle, die sich sehr, sehr viele Menschen, die ich im Alltag begegne, stellen, ist, wenn das wirklich so klar ist, ja, dass das sozusagen mit dem Islam scheinbar nichts zu tun hat, und Sie haben auch weitere Beispiele gebracht von Dingen, die scheinbar nichts mit dem Islam zu tun haben, warum gibt es da sozusagen nicht diese Empörung? Warum gibt es da nicht diesen großen symbolischen Akt, dass sozusagen für ein und alle mal klar gemacht wird, das hat nichts mit dem Islam zu tun?
Also wir als Ahmadiyya Muslimgemeinde, wir beziehen ja seit über 100 Jahren, das ist ja unsere Aufgabe, eigentlich das Selbstverständnis unserer Gemeinde ist, die Oberflächlichkeit und die Verzerrungen und Verkrustungen, die sich angehaftet haben, diese zu beseitigen. Das machen wir ja seit über 100 Jahren. Aber wir sind ja ein Bruchteil, ja. Wir sind ja ein Teil der muslimischen Weltgemeinschaft. Und diese muslimische Weltgemeinschaft ist nicht homogen. Das sind so viele unterschiedliche Gruppierungen, die da sind. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung und das ist das Problem, was auch hier in Deutschland auch da ist. Es gibt nicht den einen Ansprechpartner, es gibt nicht die eine Struktur. Jeder geht, ein Muslim zum Beispiel generell auch in Berlin oder in anderen größeren Städten, die suchen sich die Moschee aus gemäß der Herkunft und gemäß einfach frei. Ja, da ist es keine Verbindlichkeit da, da ist keine Struktur da. Ich denke, das ist ein Punkt, warum es nicht einen gemeinsamen Akt gibt, ja, wo man sich klar signalisiert. Und zweitens ist es aus innerislamischer Perspektive eigentlich wirklich so klar, wie der Unterschied zwischen Tag und Nacht, dass der Islam dort instrumentalisiert wird. Intern in unserer Gemeinde zum Beispiel, seit es dem IS gibt oder seit es immer wieder diese Anschläge gibt, da wurde nie intern in der Gemeinde, in den Sitzungen, in den Gesprächen darüber diskutiert, ob das wirklich was mit dem Islam zu tun hat, sondern immer war die Diskussion politisch, ja, dass es politisch instrumentalisiert wird. Deshalb fehlt auch die Nähe dazu, ja, dass man sagt, dass man so klar und deutlich aus der Innenperspektive unterscheiden kann. Natürlich können das Außenstehende nicht tun, weil das Wissen auch dementsprechend nicht da ist. Da ist es natürlich die Aufgabe der Muslime, da auch klare Stellung da auch zu beziehen. Und das versuchen wir für uns zu machen, aber wir können ja nicht die gesamte muslimische Bevölkerung dazu drängen oder dazu bewegen. Außerdem würde das auch nichts bringen, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, komm, jetzt kommt mal auf die Straße. Ja. Und das muss ja aus einem eigenen Arrangement geschehen. Und das ist etwas, was wir seit Jahrzehnten auch machen, also gerade auch in den letzten Jahren, immer wieder Infostände, Aktionen auf der Straße, wo man das Gespräch mit anderen sucht. Und zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse sind wir seit fast über 20 Jahren schon hier. Und Veranstaltungen und Bücher und Lektüren. Also wir versuchen unseren Beitrag dazu zu leisten, dass da ja aber nicht alle Muslime strukturiert sind, ist das nicht auch für die gesamte muslimische Bevölkerung möglich.
Das erinnert mich so ein bisschen gerade an den Chef vom Rock am Ring, ja, der seine Veranstaltung muss halt abgesagt werden wegen der Bombendrohung. Und der hat dann natürlich sich sehr effektvoll vor die Kameras gestellt und gesagt so, ja,
wo
bleibt der Aufschrei? Ja. Wo ist die Mediencoverage? Sie erzählen, dass sie sozusagen Aktivitäten gestalten. Aber wie ist das sozusagen, das über die Medien zu verbreiten?
Genau. Aber das sehe ich ja genau. Also zum Beispiel würde ich so einen Aufruf niemals machen. Oder habe auch nicht mal daran gedacht, als Breivik und andere oder Lord Resistance Army in Uganda da ihr Unwesen im Namen des Christentums da durchführen. Ich würde niemals die Christen dafür irgendwie dazu beschuldigen oder dazu aufrufen, weil ich weiß, dass die christliche Lehre eine Lehre ist, die friedfertig ist. Aber das ist so der Unterschied zwischen der Sichtweise auf dem Islam und unserer Sichtweise auf dem Christentum, weil wir ja an den Gründer des Christentums, an Jesus glauben, weil wir an die Lehre ursprünglich glauben, haben wir einen ganz anderen Bezug. Wir wissen, dass sie friedfertig ist und wir kennen die Lehre. Aber andererseits gibt es diesen Bezug zum Islam nicht. Also man hat sich auch nicht mit dem Islam auseinandergesetzt, mit der Lehre selbst, um anhand der Lehre wirklich auch zu messen, ob das Wirken und Handeln auch wirklich dementsprechend ist oder nicht. Also einerseits würde ich nie auf die Idee kommen, so einen Aufruf zu machen, nur weil irgendjemand, der christlichen Hintergrund hat oder irgendeinen anderen religiösen Hintergrund hat, ich würde da nicht andere dafür schuldig sprechen. Aber umgekehrt wird das gemacht in Bezug zum Islam. Da müssen leider alle Muslime dann herhalten und begründen, warum und weshalb.
Ich weiß das von der alltäglichen Gemeindearbeit, dass Sie relativ viel auch unterwegs sind, vor allem auch hier in den Metropolen, Leipzig, Dresden, auch in Berlin vor allem, wo Sie natürlich stationiert sind. Ich meine, Sie führen alltäglich viele Gespräche, aber trotzdem ist in der Gesellschaft das Gefühl da, dass da kein Aufeinandertreffen ist, dass die Muslime sozusagen sich einfach zurückziehen und einfach nichts machen, vielleicht auch das Faule sozusagen da herausgearbeitet wird. Aber wie sehen Sie das? Warum sozusagen kriegen so wenig Menschen davon mit?
Ich glaube, das ist einfach nur, es ist viel interessanter für die Medien und auch für die gesamte Masse, wenn etwas Sensationelles geschieht und passiert. Es reicht, eine Person reicht aus, um irgend so eine Gräueltat auszuüben und dann verbreitet sich das wie Lauffeuer. Ja? Aber wenn wir irgendwelchen Friedensbäume pflanzen oder irgendwelche interreligiösen Veranstaltungen machen oder andere Aktivitäten, die haben natürlich nicht diese Aufziehung oder diese Anziehungskraft, wie leider ein einzelner, verrückter, krimineller und jemand, der einen Anschlag ausübt, das bekommt einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Ja? Also wir haben da so ein heftigen Ungleichgewicht, dass da ist es wirklich wichtig, dass man da entgegenwirkt und das versuchen wir zu machen, aber es ist halt nicht einfach, weil die Medien stürzen sich eher auf Schlagzeilen, ja, und nicht auf Dinge, die, ich meine, man muss doch einfach nur auf die Bestsellerlisten schauen, welche Bücher sich eigentlich am besten verkaufen. Und islamkritische Bücher, die verkaufen sich wirklich wie verrückt, ja. Aber Bücher, die eigentlich den Wesen des Islams behandeln, einfach einen anderen Diskurs haben, die sind irgendwie immer in den Platz 70 oder auf irgendwo dort, ne? Aber islamkritische Bücher, die verkaufen sich richtig gut, ja. Und das zeigt auch ein bisschen, ja, wie allgemein der Diskurs geführt wird, ja. Also da ist meines Erachtens ist der meistens immer um die gleichen Themen. Es geht um Stellung der Frau, es geht um Gewalt, es geht um Dschihad, es geht um Integration, ja, oberflächlich, Schwimmunterricht und so weiter. Aber was überhaupt eigentlich der Islam möchte, was er will, was er lehrt, was für Werte eigentlich dahinter stehen, ob da überhaupt Schnittstellen und Gemeinsamkeiten sind, das wird gar nicht diskutiert, ja.
Ja, aber Sie sagen, man soll sich etwas tiefer damit auseinandersetzen. Es gibt aber einige Menschen in unserer Gesellschaft, die wollen einfach mit Religion auch nichts zu tun haben. Für die ist Islam deswegen nur interessant, weil es halt auch immer wieder in den Medien für Schlagzeilen sorgt, auch für Probleme sorgt. Ich glaube, ein Problem ist natürlich das Gewaltproblem in Form von Terrorismus.
Richtig, ja.
Das andere ist Kriminalität, sind sozusagen weitere Aspekte, die sozusagen immer wieder damit verbunden werden. Auch immer wieder Studien, die für Aufsehen sorgen. Wie soll sich so jemand, der hat kein Interesse an dem Inhalt und Sie sagen, der Schlüssel ist sozusagen, ich soll mich noch mehr damit auseinandersetzen, aber der sagt, ich will einfach nur, dass ich mich sicher fühlen kann, mir ist gar nicht wichtig, was du glaubst.
Ja, richtig, ich meine natürlich, das ist ja etwas, die Diskrepanz zwischen, also die Leute schauen sich ja die Realität an, sie schauen sich das an, was in der muslimischen, aus der muslimischen Welt los ist, ja, aber Es ist doch, ich glaube, eine gerechte Forderung, also eine vernünftige Forderung. Man kann die Muslime anhand dem Zustand, der in der muslimischen Welt vorhanden ist, oder die Probleme da vorhanden sind, daran kann man die Muslime bewerten. Aber den Islam kann man nicht daran bewerten, was der Zustand leider momentan ist, weil dieser Zustand ist ja prophezeit gewesen von dem Propheten. Er hat gesagt, dass eine Zeit kommen würde, wo der Islam nur noch oberflächlich gelebt werden würde. Das heißt, das ist ja für uns eigentlich irgendwo, leider gibt es ja diesen Zustand, das sehen wir ja ein. Nur es ist ungerecht, den Islam anhand diesen Zustand zu bewerten, sondern ich glaube, es ist gerecht, den Islam anhand der Lehre und den Quellen zu bewerten. Und das ist, glaube ich, der Fehler, der immer wieder geschieht, weil wenn wir das nicht tun, dann werfen wir alle Muslime in einen Topf. Weil dann bedeutet das, weil zum Beispiel, wenn gesagt wird, Ehrenmorde, ja. Zum Beispiel beim Tagesspiegel hat man den Satz gefunden, dass Ehrenmorde, die sind begründet in der Lehre des Islam. Ja. Damit bedeutet das, dass alle Muslime praktisch potenzielle Ehrenmörder, also zum Ehrenmord kann das führen. Also ich glaube, das ist etwas, was dazu führt oder sehr meines Erachtens ein großes Integrationshemmnis auch ist, wenn man dann pauschalisiert und alle in einem Topf wirft. Ja. Deshalb finde ich, ich denke, es ist nicht kompliziert, wenn man sich einfach mit den Quellen des Islams einfach auseinandersetzt und anhand diesen Quellen auch den Islam bewertet und nicht leider anhand den politischen und sozialen und ungerechten Zuständen in der muslimischen Welt.
Ja, also Sie haben jetzt den Begriff vom Ehrenmord nochmal in den Mittelpunkt gestellt. Vielleicht können Sie ganz kurz nochmal dazu sagen, es ist ein Faktum, was uns sozusagen immer wieder begegnet, wo teilweise auch Leute vor Gericht wirklich den Islam auch als Grund benennen Und für viele ist das äußerst befremdlich, dass jemand sozusagen den Mord an seiner eigenen Tochter oder an seiner eigenen Frau oder was auch immer dann sozusagen damit begründet. Können Sie vielleicht ganz kurz dazu nochmal Stellung nehmen?
Also ich kann dazu, klar kann ich dazu Bestellung nehmen, also kann ich dazu was sagen. Zum Beispiel, ich stamme eigentlich aus Pakistan, ja, ursprünglich stamme ich aus Pakistan. In Südostasien, in Pakistan, Indien, und da früher war ja das ein ungeteiltes auch Land, dort ist das, dieses Phänomen oder dieses, leider diese Ehrenmorde, sie sind durch alle Religionsschichten zu sehen. Die gibt es unter Christen, die gibt es unter Hindus, die gibt es auch unter denen, die Polytheisten sind, und die gibt es auch unter Muslime, ja. Und da, und aber auch zum Beispiel, wir haben das Problem, diese, es gibt auch Beziehungsdramen und so weiter und so fort, die werden einfach nur nicht dann Ehrenmorde genannt. Oder in Italien gibt es auch immer wieder solche Morde, ja. Aber nur in Bezug zum Islam wird das dann halt gerne auf die Religion auch begründet. Aber wenn wir uns die Religion betrachten, dann sehen wir, dass der Prophet des Islam, er selbst, Ehrenmorde finden ja meistens statt, aufgrund irgendwelchen Zwangsverheiratungen und so weiter und so fort, dass er das völlig als falsch, also er hat Ehen annulliert, wo die Zustimmung beider Parteien nicht vorhanden gewesen ist. Er hat Selbstjustiz verurteilt, ja. Und all diese Dinge, also für uns ist das ja klar, und auch in diesem Bezug, dass das geografisch immer unabhängig der Religion vorhanden ist in diesen Regionen, ist doch schon ein klarer Hinweis dazu, ja. Und so sehen wir das praktisch,
ja. Ja, Sie sind auch viel auf der Straße unterwegs, haben sozusagen auch schon die ein oder andere Flyer-Aktion oder Bürgergespräch sozusagen mit betreut. Was ist Ihr Eindruck? Wie begegnen Ihnen da die Menschen? Ist das ein höflicher, ist das ein sozusagen, sagen wir mal, sehr zivilisierter Umgang? Oder würden Sie sagen, gibt es da nur Radau?
Also es kommt drauf an, wo man ist, ja. Also ich habe gemerkt, dass wir standen ja auch in Dresden, in der Prager Straße auch, jeden Samstag standen wir auf der Straße, haben einen Infostand gehabt, haben das Gespräch gesucht. Dort habe ich gemerkt, dass die Leute erstmal direkt auf einen zugehen und vielleicht schon wirklich sehr aggressiv und verbal aggressiv da auftreten. Aber das sind die ersten vielleicht 4-5 Minuten, und danach lässt sich das langsam nach und man kann wirklich ein ordentliches Gespräch danach führen. Und auch wenn man Meinungsunterschiede hat, dann hat man zumindest, nimmt man den ersten, also der erste Schritt ist ja überhaupt, den anderen als Menschen wahrzunehmen. Das tut man als erstes, ja. Also ich habe da positive Erfahrungen gehabt, genauso in Leipzig auch, dass die Leute erstmal offen, wirklich kritisch diskutieren, und man diskutiert und kommt eigentlich dann langsam in einem Gespräch, wo man wirklich sich gut austauschen kann. Und wobei in anderen Städten oder hier, da ist man manchmal einfach zurückhaltend, ist nicht so direkt und hält sich zurück und tastet sich langsam voran. Wobei ich gemerkt habe, in Dresden und Leipzig, da geht man erstmal direkt aufeinander los, ja, kritisch, also verbal, ja. Und dann kommt man langsam in ein offenes, direktes Gespräch, und ich finde, die Gespräche waren sehr fruchtbar, ja. Man hat sich ausgetauscht, Positionen ausgetauscht und Verständnis, und meistens habe ich auch gemerkt, dass es nicht immer um den Islam ging, ja. Oft war der Eingang des Gesprächs über den Islam und ist gemündet dann irgendwie Politik und Dinge, mit denen man nicht zufrieden ist, ja.
Ich meine, die Zeit neigt sich jetzt langsam so ein bisschen dem Ende zu. Aber am Ende möchte ich, da ich das zu Beginn auch nochmal so als Aspekt nochmal hier hineingebracht habe, ich meine, wir haben jetzt all diese Aspekte, jetzt sind wir durchgegangen, Sie haben sozusagen das Problem in der islamischen Welt dargestellt, Sie haben auch das Problem dargestellt, was wir hier in Deutschland haben, sozusagen im Umgang miteinander. Im Abschluss, ja, können Sie verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland?
Ich glaube jetzt, also gerade auch in Bezug zum Heimatminister, dem jetzigen Horst Seehofer, ich denke, das ist natürlich, er wünscht sich, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, ja, den Islam, den er aus den, oder die negativen Aspekte, die er des Islams kennt, ich meine, so einen Islam möchten wir auch nicht in Deutschland haben, so ein Islam ist ein Islam, von dem wir selbst Muslime geflüchtet sind, ja, deshalb definitiv, so ein Islam möchte keiner von uns hier haben, der grauenhaft ist und Gräueltaten ausübt. Aber Tatsache ist, dass der Islam, den gibt es seit über 100 Jahren, ja, in Deutschland. Und die erste Moschee, die gebaut wurde in Deutschland, also ist 1925 gebaut worden. Unsere Gemeinde gibt es seit 1923. Mittlerweile gibt es in Deutschland über 100 erkennbare Moscheen, 150 ungefähr. Und daneben so viele andere. Und wenn man dann sagt, es als eine Aussage oder Statement, der Islam gehört nicht zu Deutschland, dann muss man sich vorstellen, was machen wir mit all den Moscheen? Ich meine, die Moscheen sind ja nicht einfach nur Fassaden oder Gebäude, ja. Das sind, da wird der Islam gelehrt, ja. Nur ein Islam, und wichtig ist, dass ein Islam gelehrt wird, der gemäß dem Grundgesetz und der nicht im Widerspruch zum Grundgesetz ist. Und da ist natürlich der Verfassungsschutz gefragt, dass er dort prüft und nachschaut, wo wirklich alles in Ordnung ist und wo nicht. Und wo es Probleme gibt, da muss man ganz klar klare Kante zeigen. Aber die meisten Moscheen sind ja friedlicher und kommen miteinander, obwohl es unterschiedliche Richtungen gibt, miteinander klar. Also einerseits, wenn man einfach die Tatsache feststellt, jetzt, klar gehört der Islam zu Deutschland, ja. Und wenn man wirklich eine bestimmte Form des Islams nicht zu Deutschland haben möchte, so eine bestimmte Form möchten wir auch nicht zu Deutschland haben, ja. Wenn man die Vergangenheit anschaut, ich meine, der wissenschaftliche Aufbruch hat stattgefunden, weil in der Blütezeit des Islams Werke übersetzt wurden, die dann hier genutzt wurden, und deshalb haben wir einen wissenschaftlichen Aufbruch auch hier gehabt. In dem Koran heißt es wirklich auch so schön, dass es, die Tage wandeln sich immer unter den Menschen, ja. Unter den Regionen, unter den Menschen, unter den Völkern. Und es gab eine Zeit, wo eine Blütezeit des Islams gab und das Christentum im tiefen Mittelalter praktisch war. Und leider erleben wir jetzt eine Zeit, wo der Islam leider die Zustände wünschenswert sind, dass es sich bessert. Und da sind wir sehr optimistisch.
Genau. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an Sie. Wir sind so ein bisschen durch die Fragen, können Sie gerne persönlich an den Imam auch stellen. Wir sind leider zeitlich hier angebunden. Deswegen möchte ich ganz zum Ende noch auf zwei Dinge hinweisen. Und zwar haben wir Broschüren, die wir bei uns an dem Stand A313, der ist gleich hinter dem Stand A311. Da geht es einmal, können sich Muslime in die westliche Gesellschaft integrieren, nochmal eine etwas ausführlichere Version, und gehört der Islam zu Deutschland? Dazu gibt es auch nochmal eine Broschüre, die nochmal detaillierter auf die Sache eingeht. Jede Frage ist herzlich willkommen, aber wir müssen darum bitten, dass Sie vielleicht einfach, der Imam wird sich gleich da vorne hinstellen.
Oder Sie können auch gerne einfach zu unserem Stand kommen, und da können wir auch die Bücher auch vorstellen. Das ist direkt gegenüber.
Oder so. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und Zusehern für die Aufmerksamkeit, und ich beende diese ganze Veranstaltung mit unserem Ausspruch: Liebe für alle, Hass für keinen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.